Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Es ist vielleicht das geschmackloseste Spiel, das sich derzeit auf der Gaming-Plattform Steam spielen lässt. Denn Achtung, Triggerwarnung, es verherrlicht antisemitische Gewalt. In Fursan al-Aqsa, also arabisch für Ritter des Felsendoms, spielt man im Grunde den Terrorangriff der Hamas gegen Israel vom 7. Oktober nach. Wie nun wirklich geschehen, dringt man in dem Shooter-Game mit einem Gleitschirm nach Israel ein. Um Gnade flehende israelische Soldaten werden mit einem Schwert enthauptet, als Zionisten gelabelte Israelis mit einem Panzer überrollt. Anders als in vielen Spielen kann man hier auch nicht verlieren. Wer in diesem Spiel stirbt, wird als Märtyrer geehrt, und zwar mit denselben Worten wie auf Beerdigung von Hamas-Terroristen üblich. Nun ist das Spiel bereits im April 2022 erschienen, also anderthalb Jahre vor dem von langer Hand geplanten Terrorangriff der Hamas. Ich habe vor der Sendung unseren Spieleexperten Christian Schiffer gefragt, ob Fursan al-Aqsa vielleicht sogar eine Rolle gespielt haben könnte bei der Vorbereitung des Anschlags vom 7. Oktober.
Das halte ich für außerordentlich unwahrscheinlich. Das ist ja so ein hartnäckiger Mythos, dass man am Bildschirm das Töten trainieren könnte. Aber das ist natürlich nicht so in der Realität. Man kann am Bildschirm nicht trainieren, wie man zum Beispiel eine Waffe abfeuert, und erst recht nicht das Abschlachten von Zivilisten. Es stimmt natürlich schon, dass es eine Wechselwirkung gibt zwischen Computerspielen und Krieg und Computerspielen und Militär. Man denke nur mal an zum Beispiel die Drohnen jetzt im russischen Krieg gegen die Ukraine, die aus der Ego-Perspektive gesteuert werden. Das sieht dann auch tatsächlich aus wie im Computerspiel und tut sich wahrscheinlich auch ähnlich steuern. Oder man denke an Trainingssimulatoren für Soldaten. Aber das trifft auf dieses Spiel tatsächlich jetzt einfach überhaupt nicht zu. Fursan al-Aqsa ist wirklich ein kleines, billiges Propagandaspiel. Aber das wichtigste Indiz für mich, dass es keine Rolle gespielt haben kann, ist schlicht das, dass es kaum jemand gespielt hat. Also die höchste Anzahl von gleichzeitig Spielenden bei dem Spiel gestern lag bei 3, und da war ich einer davon, weil ich habe das natürlich ausprobieren müssen. Mhm. Und die höchste Spielerzahl in den letzten 2 Jahren lag bei gerade mal 11. Und das ist, wenn wir uns über Computerspiele unterhalten, einfach gar nichts. Nur mal zum Vergleich, also Call of Duty, der neueste Teil, großes Militärspiel, sehr stark kritisiert, der neueste Teil, hatte jetzt am Tag seines Erscheins, ich glaube, über 200.000 Spieler auf Steam.
Heißt das denn, dass Hass auf Israel in der Computerspielszene eine zu vernachlässigende Rolle spielt?
Nein, das würde ich überhaupt nicht sagen, weil solche Spiele wie Fursan al-Aqsa, die gab es auch vorher schon. Also Computerspiele sind einfach ein ideologisches Schlachtfeld, gerade bei einem Konflikt wie dem Nahostkonflikt, der ja bei sehr vielen Menschen starke Emotionen auslöst. Und das ist auch nicht das erste Mal. Also es gab bei dem Gaza-Krieg 2014, ist mir das erste Mal aufgefallen, wie dort auch Computerspiele ja zur Propaganda eingesetzt worden sind. Da gab es sehr platte Spiele von beiden Seiten. Was es aber auch gab, war also ein etwas weniger plattes Spiel. Das war sehr künstlerisch gestaltet in Schwarz-Weiß. Das Spiel hieß Lila and the Shadows of War. Und das wurde damals von einem palästinensischen Designer gestaltet, aber das ist sehr, sehr einseitig gewesen damals. Da wurde Israel als so eine anonyme Macht dargestellt, die es vor allem auf Kinder abgesehen hat und auf Schulen. Und dieses Spiel wurde damals aber sehr, sehr abgefeiert. Das wurde für Preise nominiert und es gab eigentlich kaum Kritik, also zumindest nicht aus der Spielerschaft, die sich progressiv versteht. Und gerade jetzt feiert dieses Spiel ein kleines Comeback, auch im Zuge dieses neuerlichen Gaza-Kriegs.
Der brasilianisch-palästinensische Entwickler von Fursan al-Aqsa, Nidal Naim, hat dem ZDF gegenüber den im Spiel dargestellten Terror als moralisch legitimen Widerstand gegen Israel bezeichnet. Ist das eine Einzelmeinung oder ist das ein größeres Ding? Wie positionieren sich denn andere EntwicklerInnen und Gamer im aktuellen Krieg?
Also ich glaube, so extrem würden wahrscheinlich die wenigsten sein, aber es fällt schon auf, dass es eine starke Parteinahme für die palästinensische Seite gibt. Ein Beispiel, es gab gerade ein Benefizspielepaket, das konnte man 2 Wochen lang kaufen, das hieß Games for Gaza, und da kamen insgesamt $350.000 zusammen.
Okay.
Und es gibt große Video-Creators zum Beispiel, die für Gaza trommeln und damit dann auch gegen Israel. Und am 7.10. wiederum, also als dieser furchtbare Terror gegen Israel stattfand, da blieb es damals vergleichsweise ruhig, und das ist natürlich schon erstaunlich, weil es gibt viele Gamer, Games-Journalisten, Influencer aus der Szene, die sich sonst sehr vokal zu politischen Themen äußern. Also man denke nur an die Auseinandersetzung rund um die Harry Potter-Autorin J.K. Rowling. Aber bei Israel, diesem Angriff auf Israel, da blieb es dann tatsächlich eher still.
Und was denkst du, woran liegt das?
Also da müssen wir uns mal angucken, wann eigentlich sich Computerspiele so zu einem kulturellen und politischen Medium entwickelt haben. Das war ja nicht immer so. Und das ist vor allem, sagen wir mal, in den letzten 10, 15 Jahren passiert. Und das fällt sehr stark auch zusammen mit diesen ganzen identitätspolitischen, postkolonialen, intersektionalen Diskursen. Und viele Entwickler sind relativ jung, stark beeinflusst von diesen Debatten. Und letztendlich muss man da, glaube ich, die Computerspiele so sehen als einen kleinen Teil der Gesellschaft. Also sie spiegeln zum Beispiel das wider, was zum Beispiel auch in Bezug auf US-Universitäten gerade diskutiert wird. Da wird ja der Vorwurf auch erhoben, dass man es sich dort zum Thema Israel und Antisemitismus ein bisschen zu leicht macht. Und ich, so ähnlich, glaube ich, ist das hier in der Computerspielszene auch. Es gibt ja diesen britischen Autor David Baddiel, der hat 2021 ein relativ aufsehenerregendes Buch geschrieben. Das hieß Und die Juden. Und da hat er sich damals auseinandergesetzt mit der identitätspolitischen Diskussion und hat gesagt, dass der Antisemitismus dort eigentlich fehlt und ein blinder Fleck da ist. Und in Bezug auf die Gameszene könnte man vielleicht ganz ähnlich fragen, ja, wo sind eigentlich die Juden?
Wie könnte man das denn ändern?
Also man müsste Antisemitismus sehr viel konsequenter thematisieren. Aber ich habe auch einen konkreten Vorschlag. Und zwar, wir haben ja jedes Jahr hier in Köln die Gamescom. Das ist die größte Computerspielmesse der Welt. Da trifft sich die ganze Gaming-Szene der Welt. Diese Gamescom, die hat immer wieder ein Gastland. Und was zum Beispiel wirklich ein interessanter Schritt wäre, der über Symbolik hinausging, wäre, wenn man Israel als Gastland auf die Gamescom einladen würde. Der Schirmherr der Gamescom ist Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, der sich ja sowieso sehr exponiert hat mit seinem Video, das er vor einigen Wochen gemacht hat und das viel beachtet worden ist. Also da würde das auch passen. Und es wäre dann eben nicht nur ein Symbol, sondern das hätte ganz handfeste Vorteile für israelische Spieleentwickler, weil deren Spiele würden tatsächlich Aufmerksamkeit bekommen und man würde Israel auf die weltweite Computerspiellandkarte setzen. Das wäre etwas ganz Konkretes, was man gegen Antisemitismus in Computerspielen aus Deutschland heraus tun könnte.
Das Problem des Antisemitismus in Computerspielen und Vorschläge, wie man dagegen vorgehen könnte, hat uns Gaming-Experte Christian Schiffer nahegebracht. Christian, danke für deine Einordnung.
Sehr gerne.